ARD.
Langeweile ist ein super kreativer Prozess. Also man darf wirklich bewusst auch mal in die Langeweile gehen. Ne? Mut zur Langeweile, ja.
Kennen wir gar nicht mehr.
Kennen wir nicht mehr. Ja, oder also auch mal den Kopf vom Smartphone hochnehmen und mal mit dem Nachbarn sprechen im Restaurant oder an der Straßenbahn oder so.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Dominique Knoll.
Mein Beruf ist spannender als jeder Film. Das sagt unser heutiger Gast, die Sexualtherapeutin, Neurologin, Ärztin und Bestseller-Autorin Heike Melzer. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch.
Wann haben Sie denn zum letzten Mal online geshoppt, Frau Melzer?
Oh, das ist überhaupt nicht lange her. Mhm. Also das war ein Mittel für die Entfernung eines schwarzen Fleckes auf meinem Parkett.
Okay.
Und das war am Wochenende und das mit Gerbsäure irgendetwas ist heute oder gestern angekommen.
Und stellt sich da auch eine Zufriedenheit ein wie bei einem neuen schönen Kleid?
Ja, der Fleck ist noch nicht raus. Also wäre er raus, wäre ich sehr zufrieden, aber genau. Ja, aber sagen wir mal, es gibt nettere Päckchen als die mit Gerbsäure.
Darüber werden wir heute ja ganz viel sprechen, über diese Belohnungsreize. Das ist gerade Ihr Thema. Ich mache da was ganz Komisches, das wollte ich einfach kurz mal mit Ihnen besprechen. Ich mache da Fake-Shopping, ne? Also ich liege da manchmal abends auf dem Sofa und dann packe ich mir in meinen digitalen Einkaufskorb ganz viele Sachen rein. Mhm. Die kaufe ich dann aber gar nicht. Aber das alleine macht mich schon irgendwie so ein bisschen glücklich. Mhm.
Okay, ja, das ist ja, also sagen wir mal, Dopamin fließt in der Bewegung hinzu, nicht im Haben. Also deswegen, diese Suchbewegung ist also schon sehr genussvoll. Alleine es haben zu können. Und es gibt Menschen, die lassen sich das auch noch anliefern und machen dann Unboxing, also das Auspacken dieser Ware, um sie danach wieder einzupacken und wieder zurückzuschicken. Allein diese Freude, der Schrei vor Glück, wie Zalando sagen würde, wenn es ankommt.
Das macht schon happy, das ist abgefahren. Belohnungsreize, vielleicht kann man das nochmal ganz kurz erklären. Was genau ist das eigentlich? Was passiert da in unserem Gehirn?
Also das ist alles das, wo es angenehm kribbelt hinter den Augen und der Nase in Erwartungshaltung auf eine Belohnung. Das kann für den einen die Schokolade sein oder das nächste Level im Game-Spiel. Mhm. Es kann aber auch der nächste Porno sein, der noch coolere Sachen zeigt, wie schon die 1000 vorherigen. Mhm. Also es gibt eine große Anzahl von Belohnungsreizen, je nachdem, wie wir auch unser Gehirn programmiert haben. Aber wir leben heute in einer Zeit, ja, das ist wie ein All-Inclusive-Buffet beim Robinson-Club. Ja, wir werden eigentlich von starken Reizen umworben den ganzen Tag. Das können auch News sein, das können auch eben Feedback-Schleifen in Social Media sein, die uns also auch immer wieder wissen lassen, wir interessieren andere, andere mögen das, was wir produzieren und das kann so einen Sog haben, rein in die digitalen Welten, die, wenn man es dosiert macht, ja auch wirklich einen schönen Effekt hat, aber wenn man es im Übermaß macht, kann es halt durchaus Probleme geben, die sich dann in meiner Praxis auch wiederfinden.
Ja, und auch im echten Leben sind wir diesen Belohnungsreizen ausgesetzt, oder? Also nicht nur digital.
Ja, auch im Rechten nehmen. Also wenn ich beim Rewe reingehe und werde dann 25.000 potenziellen Artikeln, die ich kaufen könnte, umlummert und wollte aber eigentlich nur Brokkoli und Vollkornprodukte und vielleicht noch eine Sojamilch kaufen und komme dann mit Chips und Bier raus, dann weiß ich, dass ich auch im realen Leben umworben werde von solchen starken Reizen.
Sie haben da ein sehr spannendes Buch drüber geschrieben, das heißt die versteckte Köder, die Macht der Belohnungsreize und wie wir uns davon befreien. Da geht es ja um die sogenannten Verhaltenssüchte. Vielleicht können Sie da mal noch ein paar erklären. Also wie kommen wir überhaupt dazu, dass wir eine Sucht entwickeln? Weil das irgendwann fange ich ja mal an damit, mir was Schönes im Internet zu kaufen. Bleiben wir vielleicht mal bei dem Beispiel, weil das machen wahrscheinlich die meisten, dass sie mal was bestellen. Und dann switcht das irgendwann. Was passiert da?
Also erstmal zu dem Thema Verhaltenssüchte. Das ist ein neues Feld, was von vielen auch noch nicht so richtig verstanden wird. Wir kennen ja die Süchte über Zuführen von Substanzen, Alkohol oder Kokain, was auch immer. Jetzt haben wir aber so starke Belohnungsreize auch im Verhalten, dass die WHO mittlerweile Gaming und Gambling, Spielsucht und Glücksspielsucht als eigenständige Erkrankung, als Verhaltenssucht auch anerkannt hat. Vorher musste man das in so Schubladen reinpacken, die schon bestanden. zum Beispiel Impulskontrollstörungen, zwanghafte Störungen. Da ist jetzt die Pornografie und Sexualität gelandet. Das ist immer das Vorzimmer zur nächsten Verhaltenssucht. Aber es ist ein Politikum, das reinzubekommen. Aber ja, es ist wie beim Alkoholtrinken, bleiben wir mal da, das kennen viele. Also man trinkt erstmal eine Weinschorle und das ist irgendwie ganz heiter, macht einem irgendwie entspannt am Abend. Mhm. Ja. Und dann irgendwann ist es die Flasche Wein, irgendwann muss man noch ein bisschen härtere Sachen zum Vorglühen noch dazugeben und irgendwann sagt man sich, Mensch, ich habe es gar nicht gesehen, aber ich glaube, ich habe ein Alkoholproblem. Wenn ich es weglasse, fehlt es mir irgendwie so stark. Und das gibt's halt auch bei Verhaltensweisen. Und da ist eigentlich niemand vorgefeilt. Also das sind nicht, also man sieht es nicht an. Mhm. Es sind Zeiträuber. Sie verändern auch unsere Gehirnstrukturen. Ich sage immer, das ist wie so ein neurochirurgischer Eingriff in unser Gehirn, was neu programmiert wird, aber ohne Skalpell und ohne Blut. Mhm. Und die Folgen sehe ich auf der einen Seite, wie Sie schon gesagt haben, Verhaltenssüchte mit genau, also ich beschäftige mich mit dem Thema immer, also wenn das jetzt, wenn das Ihr Hobby ist, dann Fake-Einkaufen, dann
also
ist
Hobby oder, würde ich jetzt mal nicht
ja,
sagen.
Aber es ist ja so, sagen wir mal, dieses Suchen bei eBay Kleinanzeigen, ob es vielleicht die Tasche oder die Schuhe vom Designer-Label doch nochmal ganz günstig gibt und man fragt sich, eigentlich habe ich den Kleiderschrank schon voll und den zweiten auch schon, aber was möchte ich denn damit? Aber es ist, man guckt immer auf dieses Schnäppchen und auf diese Suchbewegung, man gönnt sich dann etwas. Es tritt aber dann irgendwann eine Toleranzentwicklung, Dosissteigerung auf bis hin zum Kontrollverlust, also im Bereich Shopping, dass man also wirklich, dass der Postbote sich wundert, die Nachbarn wundern sich, also man ist eigentlich nur noch mit dem Einkaufen und dann auch wieder Verkaufen, mit dem Bewerten von den gekauften und verkauften Sachen beschäftigt und kann sich irgendwie nicht mehr um seine wichtigen Dinge im Studium, in der Arbeit, im Haushalt, Familie kümmern. Und das sehen wir beim Gaming, das sehen wir in der Sexualität, beim Shopping, im Social-Media-Bereich, aber auch in der Ernährung. Also Zucker, wenn wir das vielleicht auch als Droge sehen, die Zucker ist halt wahnsinnig in wahnsinnig vielen Nahrungsmitteln zugemischt. Und es gibt so eine Fressformel, 50% Fett, 30% Zucker. Das ist bedient in Nutella, Pizza, Pommes, ja. Also wir kennen es ja alle und das ist, man kriegt so ein Fressflash. Und dann kommt noch Geschmacksverstärker, künstliche Aromen und so weiter dazu. Und dann wundern wir uns, warum wir immer dicker werden, immer mehr Stoffwechselerkrankungen bekommen. Diabetes mellitus hat sich zum Beispiel vervielfacht im Vergleich zum Jahrtausendwechsel. Und es ist gut, diese Reize genau zu kennen, seine eigenen Triggerpunkte zu kennen, wann da welches Verhalten und welches Verlangen ausgelöst wird und sich vor supernormativen Stimuli fernzuhalten. Mhm. Stimuli, die einfach im Vergleich zum natürlichen Reiz ein Vielfaches erhöht ist. Mhm. Zum Beispiel, ja.
Und wie wir die Kontrolle darüber zurückerobern, darüber sprechen wir heute natürlich noch ein bisschen ausführlicher. Jetzt würde ich Sie aber gerne mal bitten, Ihren Lebenslauf vorzulesen. Schreiben wir für jeden Gast.
Okay.
Und dann schauen wir mal.
Genau, ich heiße Heike Melzer und meine Arbeit ist spannender als jeder Film. Als Neurologin und ärztliche Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Paar- und Sexualtherapie mag ich schwierige und komplizierte Fälle. Meine Fähigkeit, aus vermeintlichen Schwächen eine Stärke zu machen, zeichnet mich aus. Ohne akademischen Hintergrund habe ich Medizin studiert. Von der Realschülerin ohne Latinum wurde ich zur Anatomietutorin und als Mädchen vom Dorf bin ich mit 23 Jahren alleine nach Japan gegangen. Aktuell beschäftigt mich, wie wir alle zu sehenden Köderexperten werden können. Ich selbst habe meine Köder, beispielsweise Gelee-Bananen, im Blick und erde mich bei langen Spaziergängen und mit Scherben sammeln am Strand.
Haben wir Sie getroffen ein bisschen?
Ja, also man studiert natürlich immer ohne akademischen Hintergrund oder selten mit akademischem Hintergrund, aber ich habe natürlich mein Abi gemacht und habe dann direkt Medizin studiert.
Ja. Genau. Dann ging es direkt los. Sie haben ja seit 10 Jahren eine Praxis für Coaching und Psychotherapie mit Schwerpunkt Paar- und Sexualtherapie. Stimmt nicht?
Nee, seit 25 Jahren.
Seit 25 Jahren.
Also bin ich in diesem Feld tätig, also seit 2004, also genau vor 20 Jahren habe ich da schon in Stuttgart gestartet. Ah. Bin dann immer spezieller geworden und seit gut 9 Jahren bin ich in München.
Ach, wir reden natürlich von Bayern.
Ja, und mittlerweile auch, also da ich auch Online-Termine wahrnehme, auch durchaus über die Grenzen von Deutschland hinaus. Also auch gerade mit diesem Schwerpunkt schreibe ich auch Leute aus Hamburg, Berlin oder wo auch immer an.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Anliegen, mit denen Menschen zu Ihnen kommen, sich verändert haben in den letzten 25 Jahren, oder?
Ja, genau. Mhm. Genau. Also gerade das beschreibe ich ja in meinem Buch. Also auf der einen Seite Verhaltenssüchte, die sich stark vermehren. Und das ist ein ganz, ganz schleichender, langsamer Prozess, unter dem wir sind alle Kinder unserer Zeit. Also wir sind von denen alle nicht gefeilt. Und auf der anderen Seite sehe ich halt immer mehr Menschen, die schwierig Schwierigkeiten haben mit Belohnungsaufschub, deren Aufmerksamkeitsspanne sich weiter vermindert. Und das Thema ADHS ist also auch ein weiterer Schwerpunkt in meiner Praxis. Und die beiden verbindet das Dopamin. Das ist ein Botenstoff im Gehirn. Und da kommt es zu dysregulatorischen Zuständen. So ähnlich muss man sich das vorstellen, wie wenn wir zu viel essen und irgendwann Diabetes mellitus Typ 2 entwickeln. Dann haben wir irgendwann nicht mehr genug Insulin oder das Insulin wirkt nicht mehr ausreichend. Und dann haben wir dann eben eine Erkrankung. Und so muss man sich das auch mit dem Dopamin im Gehirn vorstellen. Ich versuche das nicht zu neurologisch zu machen, sodass man es noch verstehen kann. Es sind relativ einfache Mechanismen und es ist sicherlich sinnvoll zu verstehen, was im Kopf passiert, damit man entsprechend Maßnahmen einleiten kann, dass man nicht zu den Opfern, sondern zu den Genießern und den Gewinnern dieser Entwicklung führt. Denn nicht alles ist schlecht.
Ja, ja. Wenn wir jetzt mal ganz konkret ins Liebes- und Sexualleben gehen von Menschen, die zu Ihnen kommen, was hat sich denn da verändert, also an den Problemen, die sich da stellen?
Ich habe dazu ein erstes Buch geschrieben, Die Scharfstellung, die neue sexuelle Revolution. Wenn man Sexualität als Oberbegriff hat, dann kann man drei Bereiche untergliedern. Einmal die Fortpflanzung, einmal den emotionalen Part, ich nenne ihn mal Liebe, und den triebhaften Part, also das ist diese Sex, Aufregung, Abenteuer, Leidenschaft, Abwechslung. Und die arbeiten mittlerweile relativ autonom. Also Fortpflanzung ist ja eine kalkulierbare Variable gewesen. Wird zwar immer zu spät angefangen damit, dann füllen sich Kinderwunschpraxen, Pränataldiagnostika, aber Samenbänke, Leihmütter, Eizellspenden, Co-Parenting. Das ist die eine Entwicklung. Auf der anderen Entwicklung sind wir autonom geworden. Also unsere Triebe sind autonom geworden. Ich brauche keinen Partner mehr, jedenfalls keinen verbindlichen mehr, um starke sexuelle Reize zu genießen oder zu konsumieren, kann man auch sagen, sei es in der Pornografie, sei es über Hightech-Sex-Toys, aber eben auch casual, käufliche sexuelle Gelegenheiten. Ich brauche nicht mehr ins Rotlichtviertel zu gehen. Ich kann aus der heimischen Komfortzone alles anbahnen. Und diese Überfülle, mit der wir jetzt konfrontiert sind, zeigt sich eben auch durch verschiedene Probleme von Menschen damit. Also ich habe einige, die ein Strafverfahren laufen haben, weil sie Missbrauchsmaterial angeschaut haben. Das nimmt immer mehr zu mittlerweile. Ich habe junge Männer mit sexuellen Funktionsstörungen, erektile Dysfunktion, Orgasmusverzögerung, partnerbezogener Unlust. Menschen, die ihr Studium, ihre Arbeit vernachlässigen, ihre Beziehung vernachlässigen und dann auch massive Probleme bekommen und dann eben kurz vor der Trennung stehen. Das sind immer so Wake-up-Calls oder wo das ganze Geld in sexuelle Angebote gegangen ist. Das ist, denke ich mal, in der Fülle sind manche auch überfordert. Also auch überfordert in der sexuellen Orientierung, in der sexuellen Identität, in welchem Beziehungsmodell sie leben wollen. Also heute ist, also früher war es schwarz-weiß. Ja, also heterosexuell, homosexuell, bist du mit mir zusammen, gehst du mit
da
mir?
Da gab es nicht so viele Spielarten.
Da hat man nicht gesagt, sind wir jetzt in einer Situationship oder bin ich nur dein Fuckbuddy?
Man versteht die Unterschiede schon gar nicht mehr.
Ja, man muss immer mal wieder bei Wikipedia reingucken. Es verändert sich ständig.
Was ich echt so ein bisschen schockierend fand, das habe ich auch, ich glaube, in Ihrem Buch gelesen, dass Kinder im Durchschnitt mit 11 Jahren das erste Mal mit Pornografie in Berührung kommen.
Naja, in dem Moment, wo sie ein Smartphone in der Hand haben. Und das ist, unsere Tochter ist 14 in der 8. Klasse, also wir waren erst in der 6. Klasse, haben wir sie ausgestattet. Aber da war sie schon eine der spätesten. Mhm. Am Anfang noch die ersten 1,5 Jahre mit einem Programm, wo wir das überwacht haben. Mittlerweile gibt es 2 bis 3 jährliche unangekündigte Kontrollen. Weil ich nämlich nicht möchte, dass meine Tochter im Smartphone TikTok oder Instagram als neues Hobby entdeckt, weil ich sie auch schützen möchte ein Stück weit und einfach auch immer mal wichtig finde, das Smartphone auszuschalten und im realen Leben, also das Bücher zu lesen, mit Freunden sich zu treffen, Sport zu machen, all diese Dinge versuche ich zu fördern und auch zu sensibilisieren, ohne dazu strikt zu sein. Ja, also wir sind alle, wie gesagt, wir sind Kinder unserer Zeit und natürlich müssen wir mit diesen neuen Chancen, aber auch Risiken gut für uns umgehen.
Ich glaube, ganz wichtig ist, weil ich glaube, verhindern kann man das nicht, dass sie das sehen, weil dann hat der Freund, die Freundin sowas auf dem Handy oder so. Aber dass man das auch einordnet, oder, für ein Kind. Dass man sagt, dazu, das hat nichts mit Liebe und Sexualität zwischen Mann und Frau zu tun, dass du das eventuell zu sehen bekommst.
Ja, das wissen sie schon. Das wollen die auch mit den Eltern meistens nicht besprechen. Aber das sind ja auch verstörende Bilder. Und das grätscht rein in die Phase der Gehirnentwicklung, wo halt die Hormone sprießen, wo sich das Gehirn halt noch wirklich anatomisch stark verändert. Und also ich habe erschreckend viele Jugendliche, die die auch in zwanghaften Störungen um die Sexualität stecken bleiben, die also sich im Darknet schon alles Mögliche angeschaut haben, die nicht mehr wissen, sind sie ein sexueller Straftäter, was finden sie eigentlich gut, warum stehen sie auf Pissing oder irgendwelche außergewöhnlichen sexuellen Praktiken, weil auch bei denen Toleranzentwicklung, Dosissteigerung stattfindet. Und da sind wir uns sicherlich einig, dass das nicht in Kinderhände gehört, aber das ist leider heute die Realität. Sie können sich in weltweit eingeschleusten Material einchecken und wir können das natürlich nicht verhindern.
Sie haben ja eine sehr klare und deutliche Sprache, wenn es um Sexualität geht. Die braucht man natürlich auch in Ihrem Beruf. Sind Sie denn eigentlich so aufgewachsen? Also hatten Sie Eltern, die klar mit Ihnen gesprochen haben und früh mit Ihnen gesprochen haben über Sexualität, oder war das eher so ein bisschen verhuscht alles bei Ihnen?
Naja, ich komme aus dem niedersächsischen ländlichen Bereich und interessanterweise habe ich noch einen Bruder, der ganz ähnlich denkt und spricht. Mhm. Wir kommen ja aus dem gleichen Stall, aber unsere Eltern haben sich nicht dadurch hervorgetan, dass sie uns mit uns weitreichende Gespräche über Sexualität gehalten haben. Ich glaube, ich habe meine Quelle in der Bravo gefunden.
Wie wir
im erweiterten Bereich, noch in der neuen Revue. Da waren retuschierte Sexbilder zu sehen und ja, über Hörensagen und dann auch selbst Erfahrungen machen. Ne? Also wir waren ja noch im analogen Bereich, bin ich sozialisiert worden und hatte da meinen ersten Freund und so weiter. Ja, und dann macht man so seine Erfahrungen.
Einfach mal ausprobiert. Und die Praline gab es auch. Ne?
Praline, ja, das war auch so ein ganz verruchtes. Genau, die hat man immer mal irgendwo im Arztzimmer gefunden und dann hat man so verlegen, wenn keiner geguckt hat, schnell mal auf die Sexseiten geguckt.
Mit roten Ohren.
Ja, genau.
Sie sind Jahrgang 65, genau. Sie haben gerade schon gesagt, in einem kleinen Dorf Niedersachsen geboren. Ihr Vater ist leider schon verstorben, Ihre Mutter 92 Jahre alt.
Ja, genau.
Und gesund und munter, kann
genau.
man sagen?
Kann man so sagen, ja, frisch verliebt im Seniorenheim, jetzt mit einem 96-Jährigen. Ja, doch, also gut, nachdem mein Vater verstorben war, hat sie an dem Grab meines Vaters den Nachfolger akquiriert, also mit dem seine Frau gestorben und die waren 20 Jahre zusammen. Der ist mit 99 verstorben, meine Mutter ist mit 90 ins Seniorenheim gekommen und als dann das Zimmer frei war, also so war es, ja,
das gibt's
neben
nicht.
Dem Otto 96, also damals noch 94, junge 94, er hat gesagt, weißt du, lange haben wir nicht mehr Zeit, jetzt zahlen sie sich ein Schlafzimmer und meine Mutter benimmt sich wieder wie so ein Teenager, also dritte Pubertät, aber über die Verhütung brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen.
Zum Glück, aber eine sehr schöne Geschichte.
Ja, das lässt auch wieder hoffen. Also sie hat nämlich gesagt, das ist eigentlich das Vorzimmer des Todes. Mhm. Und man sieht natürlich immer, wie es immer weniger wird und wie sich Zimmer wieder verändern. Aber auf der anderen Seite lebt man im Hier und im Jetzt und man soll das auch, denke ich, genießen. Und gerade, also ich finde es sehr schön, die Geschichte.
Absolut, total lebensbejahend, ganz schön ist die. Aus vermeintlichen Schwächen eine Stärke machen, haben wir im Lebenslauf gehört. Das können Sie ziemlich gut. Und es ging bei Ihnen schon mit der Berufswahl los, ne?
Ja.
Sie sollten nämlich eigentlich Bankerin werden.
Na, ganz eigentlich sollte ich den Friseursalon meines Vaters übernehmen. Ach. Aber wobei, da ist man ja auch halb Psychotherapeut. Also das wäre jetzt gar nicht so unterschiedlich gewesen.
Ja, genau.
Hätte ich die Schamhaare rasiert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, aber danach hat man gedacht, man sollte doch irgendwas Solides werden, weil man als Mädchen ja heiratet und Kinder bekommt. Also war dann Bankkauffrau gefragt. Ich hatte in der Sparkasse ein Berufsfeldpraktikum gemacht und die wollten mich auch nehmen. Dann habe ich gedacht, ach nee, mach's doch lieber Abi. Dann habe ich wirklich gut gelernt und habe dann das beste Abi gemacht und bin dann über den Numerus Clausus gleich ins Medizinstudium gekommen. Und ja, und da habe ich mich das erste Mal auch richtig wohl gefühlt, weil ich glaube, also ich bin in der Realschule gestartet, ich war in der falschen Schulform.
Mhm.
Und hatte da erstmalig den Eindruck, ich bin mit so gleich motivierten Leuten und spannenden Leuten unterwegs.
Mhm.
Und ja, dann habe ich halt auch, ich hatte Spanisch, Englisch und kein Latein, aber dann habe ich zum Beispiel ja eben gedacht, okay, da lässt sich ja wohl nicht unterkriegen. Ne? Ich habe also den Anatomie am lebenden Tutor erfunden, habe dann in den Sommerferien noch eine zweite Leiche mit noch zwei anderen aus meinem Semester nachpräpariert. Dadurch bin ich positiv aufgefallen, habe nachher dort auch promoviert und war immer Anatomie-Tutor und ich glaube die einzige ohne Lateinkenntnisse. Aber wer wo ein Wille ist, glaube ich, ist ein Weg und man kann diese Dinge sehr schnell lernen, wenn man es will.
Eine Stärke draus gemacht, aber sowas von. Sie haben schon gesagt, Sie haben an der Medizinischen Hochschule in Hannover dann Medizin studiert und dann sind Sie mit 23 ganz alleine nach Japan gegangen. Das war schon ein großer Schritt für so eine junge Frau vom Land, oder?
Ja, ich war bislang immer nur an der Ostsee im Urlaub, einmal zwei Wochen im Jahr und ich war zweimal in Clacton-on-Sea im englischen Austausch. Das war noch in der Realschule und dann gab es ein Programm und ich hatte mir das angeschaut und es gab immer nur Essensszenen und das hat mir irgendwie gut gefallen und Japan war wirklich sehr weit weg und damals damals gab es ja Traveler-Checks, es gab noch kein Smartphone oder so etwas, sondern ich habe eine Postkarte, ich glaube 2 Postkarten geschrieben bei meinen Eltern. Also da wusste keiner, ob ich noch lebe oder nicht. Ich war auch noch in Bangkok, Singapur, Hongkong und in Malediven. Das war mit Singapore Airlines ein Stopover-Programm. Da habe ich in Hiroshima formuliert und bin dann noch durch Japan gereist. Ich bin lebend wiedergekommen, an Erfahrungen reicher. Aber kurz vorher ist eine Kommilitonin, die mit mir reisen sollte, abgesprungen. Und das habe ich dann meinen Eltern auch erst nach der Reise mitgeteilt, dass ich ganz alleine unterwegs war. Aber es hat mich geprägt. Also das war eine tolle Zeit, super gastfreundlich und auch Japan noch so in den Grundzügen. Also jetzt ist es schon sehr viel weiterentwickelt, auch für Touristen zugänglicher. Damals war es also selbst in Kyoto noch durchaus so, dass man kaum englischsprachige Schilder lesen konnte. Ich hatte damals auch Hiragana, Katagana gelernt, also so Basissachen auch, um da in Japan zurechtzukommen. Also es war eine super tolle Erfahrung. Und jetzt habe ich einen Sohn, der in Japan sein Masterstudium machen möchte und jetzt schon ganz eifrig Japanisch lernt und auf B1-Level mittlerweile ist. Also nicht bin ich schlecht. Auch schon ganz stolz. Ja, geht in meine Fußstapfen ein bisschen.
Ja, ja. Was waren denn da die größten Hürden? Weil ich meine, jetzt hat man eine Übersetzungs-App, ne? Wenn man irgendwie in Tokio unterwegs ist, jetzt ist es ja wirklich easy. Ja. Aber was war ganz alleine, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Also ich habe da, glaube ich, 6 Kilo abgenommen. Ich hatte, wie gesagt, diese Traveler-Checks und Japan war für mich sehr teuer.
Konnten Sie kein Essen bestellen?
Doch. Ich bin ja mal eingeladen worden. Da habe ich auch immer zugeschlagen. Aber sagen wir mal, gängige Sachen waren halt sehr teuer. Ich habe immer diese Nashi-Birnen, die waren damals günstig. Und ich hatte ein Glas Nutella, super normativer Stimuli, dabei. Habe mir den eingeteilt, immer so ein halber Löffel pro Tag. Dann hat das Glas gereicht über 3 Monate. Und also da war ich wirklich sehr schlank, als ich wieder zurückkam. Da passte ich in 36 bei meiner Größe von 1,78. Und ich fand es natürlich toll. Also es war für mich das große Abenteuer. Ich weiß nicht, ich habe da damals Dornenvögel gelesen und habe mir in Hongkong dann die Pet Shop Boys Kassetten für meinen Kassettenrekorder auf dem Schwarzmarkt gekauft. Und in Japan ist passiert außer Erdbeben nichts. Ja, ich habe irgendwo was liegen lassen. Das lag da noch ewig lang. Und die haben immer Fotos mit mir gemacht, weil sie mal mit dem Gaijin, also dem Ausländer, mal ein Foto machen wollten, wenn ich in der Jugendherberge übernachtet habe. Also es waren rundum sehr, sehr schöne Erfahrungen, die ich da gemacht habe.
Da gab es noch ein ganz anderes Aufgeschau, wenn so eine große europäische Frau unterwegs war, ne?
Ja, genau. Ja, man hatte immer den Überblick.
Da haben Sie gerade schon über Nutella gesprochen. Das führt uns direkt wunderbar wieder zurück zu unseren Süchten.
Ja.
Da möchte ich nämlich noch ein bisschen tiefer einsteigen bei Ihnen. Also Ihr Buch Versteckte Köder, die Macht der Belohnungsreize und wie wir uns davon befreien. Das heißt, die Menschen kommen dann mit diesen Süchten oder Problemen zu Ihnen in die Praxis und sagen, keine Ahnung, ich kann nicht aufhören zu spielen, ich kann nicht aufhören, Pornos zu gucken. Was machen Sie mit denen? Also was empfehlen die Ihnen? Wie kriegt man die Kontrolle zurück?
Also das eine ist das Wissen über diese Themen, weil das ist so, wenn Sie eine Verhaltenssucht entwickeln oder eine Abhängigkeit, sagt man eigentlich korrekterweise, also dann machen Sie etwas immer wieder, weil es am Anfang auch belohnungsassoziiert ist, in der Sensibilisierungsphase sehr, sehr gerne. Und irgendwann zu spät merken Sie dann, nämlich wenn Sie versuchen aufzuhören, dass es zu spät ist. So, das heißt, auch da erstmal die Augen zu öffnen, weil viele sagen, ach, ich habe gar nicht gewusst, dass Porno gucken ja auch negative Seiten hat. Das war für mich ja immer ein toller Escape Room, ja, aber so wie bei diesen Escape Rooms auch, bei diesen Escape Games, wenn Sie zu lange drinbleiben, entscheiden die Leute, die den Schlüssel haben, ob sie rauskommen, und wenn sie jetzt zu lange drin bleiben, machen die Feierabend, dann kommen sie nicht mehr raus. Und dieses Wissen, also Psychoedukation, versuche ich ja in dem Buch verständlich auch an eine breite Masse zu verteilen, damit man eben frühzeitig auch weiß, was machen diese Veränderungen, welche Prinzipien, dieses trojanische Pferd habe ich beschrieben oder das Prinzip der Zecke oder so. Also ich versuche immer in Bildern zu sprechen, dass man sich das vorstellen kann und nicht nur in irgendwelchen wissenschaftlichen Botschaften.
Können Sie da mal eins erklären vielleicht, zum Beispiel dieses trojanische Pferd?
Ja, das trojanische Pferd kennen wir aus der Stadt Troja, im Bauch des trojanischen Pferdes waren ja die Soldaten und dann wurden die Stadtmauern geöffnet. Das Pferd galoppierte hinein in einer Friedensmission und hatte aber diese Soldaten im Bauch. So, wir kennen die trojanischen Pferde, das sind die, wenn man dann irgendwie auf einen Link klickt und auf einmal laden sich Programme runter und spionieren uns aus. Aber jetzt geht es nicht mehr darum, Stadtmauern zu überwinden, auch nicht mehr darum, in Computersysteme hineinzukommen, sondern es geht um die Überwindung von humanen Grenzen, auch in das Innerste unseres Gehirns zu kommen. Und das machen wir mit Repetition. Also immer wieder, immer wieder, immer wieder. Wir schreiben nämlich, es gibt die Hebbsche Regel, what fires together, wires together. Also was zusammen aktiviert wird. So wie an der Ampel, wenn ich über die Ampel gehe, dann sage ich meinem Kind, rot, stopp. So irgendwann ist Rot mit Stopp kombiniert. Das ist keine neutrale Farbe mehr. Ne? Ja. Und so werden wir auch getriggert. Mhm. Also über so Reize, wenn ich abends auf dem Sofa liege, Smartphone, shoppen oder einschlafen, Smartphone, Pornos. Und wenn wir das immer wieder machen, dann programmieren wir uns so, dass es nachher eben ins Unbewusste reingeht. Mhm. Ja, und dass wir eigentlich das gar nicht mehr steuern können. Das Steuern ein Stück weit aus der Hand geben. Das ist ja auch bei ADHS der Fall. Also der Einfluss des Frontalhirns, was ja vorwiegend hemmend wirkt, weil wir sind triebgehemmte Wesen im Vergleich zu den Tieren, verliert an Stärke. Gleichzeitig gibt es einen Stärkezuwachs im Belohnungssystem. Das ist unterhalb der Großhirnrinde. Und bei beiden spielt Dopamin eine Rolle. Und das ist, denke ich mal, ganz wichtig, dass man da, sagen wir mal, erstmal schon mal Kenntnis hat. Und das Wichtige ist, ich rede mit denen ganz normal. Ja, also die kommen meistens so schamhaft manchmal rein oder sowas. Das ist kein Grund zur Scham, sondern das ist der erste Schritt zur Veränderung. Mhm. Und da wir alle davon betroffen sind, also das sind halt nicht nur wenige Menschen, ja, sondern wir haben alle dysfunktionale Verhaltensweisen. Und jedes Jahr wieder nehmen wir uns vor, weniger zu kaufen, mehr Sport zu treiben, Gewicht abzulegen. Ja, mit leichtem Gepäck reißt es halt besser. Mhm. Ja, und weniger in sozialen Medien oder Smartphone überhaupt generell, weniger in die Hand zu nehmen, sich mehr aktiv mit den Kindern auseinanderzusetzen und spätestens im April landen wir wieder in dem gleichen Bereich und bis Silvester sind wir spätestens stecken wir wieder so in dem gleichen System drin, um dann wieder mit neuen guten Vorsätzen ins neue Jahr zu gehen. Also nicht den Kopf in den Sand stecken. Es gibt viele Werkzeuge, die man einsetzen kann. Auch da muss man nicht abhängig sein, aber wo man einfach auch lernen kann. Man geht ja nicht erst in die Klinik zur Magenverkleinerung oder Eingangsverkleinerung, wenn man 100 Kilo zu viel hat, sondern wenn der Hosenrand zwickt, dann macht man etwas, wenn man merkt, dass man eigentlich kaum noch Sex mit realen Personen hat, sondern eigentlich nur noch mit sich selbst und Pornos und sich die Gewohnheiten verändern, könnte man ja auch schon mal nachdenken, ob man da vielleicht mal das reduzieren könnte oder gegebenenfalls auch mal so eine Fastenzeit wie beim Essen. Ja, das ist ja, denke ich mal, sowieso ganz gut. Also keine Abhängigkeit, ohne dass man auch abstinent ist, denn die Dosis macht das Gift. Mhm.
Aber wenn wir jetzt mal zum Beispiel beim Shoppen bleiben, weil das ist einfach eins, ich glaube, das kennen die meisten, ja. Das ist ja nicht nur online, sondern man geht ja oft in die Stadt und kauft sich was, was man null braucht, einfach weil es ein gutes Gefühl im Bauch macht. Ne? Was gibt's denn da für konkrete Hilfen? Also welchen Weg gehe ich dann, wenn ich merke, ich habe da echt ein Problem? Ich kaufe mir viel zu viel Kram, den ich nicht brauche.
Naja gut, also in meiner Praxis sind nicht so viele, die mit Shopping Probleme haben, aber manchmal kann das so ein Kompensationsmechanismus sein. Ich habe das bei Paaren manchmal, dass der eine sagt, ja, du guckst ja immer nur Pornos und der andere sagt, ja, du kaufst nur noch ein. Also, dass die jetzt kommen und sagen, ich kaufe zu viel, also die kämen, wenn sie kein Geld mehr hätten. Ja, ich habe ja Menschen, die sind sehr vermögend, die können kaufen und kaufen, da fällt es gar nicht auf. So, aber natürlich muss man sich das bewusst machen und auch zum Beispiel eben gerade sowas wie eBay Kleinanzeigen oder eben das jetzt ist gerade wieder Black Friday oder irgendwie so ein so Sale Wochen bei Amazon oder so. Es wird ja angekündigt. So, dass man da also wirklich auch abstinent wird und diese repetitiven Sachen versucht zu zerschlagen. Also andere Gewohnheiten einfügen. Also wenn ich Fernsehen gucke, gucke ich Fernsehen. Das ist achtsam. Ne? Also wir haben früher nicht Fernsehen geguckt und Smartphone gleichzeitig, also noch geshoppt und gleichzeitig noch eine Serie angeschaut und noch mit einer Freundin telefoniert oder so etwas. Also, dass man wieder versucht, auf einen Kanal zu reduzieren. Und wenn man merkt, also man hat so eine ganz beliebte, was weiß ich, man ist immer bei Zalando oder immer bei eBay oder immer bei irgendeinem Verkaufsportal, dass man sich dann tatsächlich auch mal auferlegt, dass man da mal so eine Art Fastenzeit macht oder dass man einfach auch wirklich diese App löscht. Und in der Zeit man an den Kleiderschrank geht, um mal Übersicht zu bekommen. Und wenn es über 100 Schuhe sind, dann ist einfach genug. Ja, denn, und ein Zweifelsfall muss man Mut zur Lücke haben, ja, und auch mal die Dinger verschenken oder in die Altkleidersammlung tun, ohne sie wieder zu verkaufen, weil das ist wieder ein guter Grund, ja wieder in diese Verkaufsportale zu gehen. Mhm. Also man trickst sich selber aus, ja, und diese 14,50 Euro, die man dann für den Rock noch kriegt, in der Zeit guckt man natürlich auch schon, ob man wieder ein neues Schnäppchen hat, weil man ja das Geld auch wieder unter die Leute bringt, man ja, und dann ist das wie so ein Kreislauf, aber man muss schauen, dass man aus diesem Kreislauf rauskommt und dann muss man natürlich gucken, also der klassisch Abhängige geht von schlechten Gefühlen weg, wenn ich dann schlechte Gefühle habe, weil weil ich nicht shoppe oder so. Ne? Mhm. Langeweile ist ein super kreativer Prozess. Also man darf wirklich bewusst auch mal in die Langeweile gehen. Ne? Mhm. Mut zur Langeweile, ja.
Kennen wir gar nicht mehr.
Kennen wir nicht mehr. Nee. Ja, oder also auch mal den Kopf vom Smartphone hochnehmen und mal mit dem Nachbarn sprechen im Restaurant oder an der Straßenbahn oder so etwas. Mhm. Und nicht bei Bumble oder bei Tinder swipen, um zu gucken, ob da vielleicht ein Portal ist.
Aber ja, man findet ja niemanden mehr in der Straßenbahn, der mit einem spricht, weil die alle ihre Smartphones reinschauen.
Ja, genau. Da muss man sagen, könnten Sie mal ein Foto von mir machen? Da kommt man auch ins Gespräch. Ne? Man muss sich da heutzutage irgendwie Tricks ausdenken.
Was ich auch sehr spannend finde, was Sie beschreiben, was Likes in Social Media mit uns machen, und zwar auch mit der Wahrnehmung in der Realität, im Hier und Jetzt. Da haben Sie ein sehr gutes Beispiel in Ihrem Buch auch beschrieben. Mhm. Wie Sie, glaube ich, an Regenbogen war.
Ja, ja, ja. Ja, ich habe meinen Zweitwohnsitz auf Sylt und gehe sehr, sehr gerne mit meinem Hund sehr früh am Strand spazieren, an diesem Tag auch. Und es war ein regnerischer Tag. Ich habe gedacht, kurz vor dem größten Schauer gehst du noch mal raus. Und dann hat erstmal mein Hund eine kleine Seerobbe gesehen. Und zwar, die lag nur 2 Meter von mir entfernt. Ich hatte so meine Mütze runtergezogen, weil es schon anfing zu regnen. Und dann kam so die erste Sonne über diesen Dünenkamm. Das Wasser war so kristallgrün. Das ist nicht untypisch für die Nordsee. Hinten lummerten diese schwarzen Wolken und dann kam der perfekte Regenbogen. Und ich hatte schon bei der Robbe bemerkt, dass mein Smartphone zu Hause geblieben ist. Und beim Regenbogen habe ich dann immer zu meinem Hund gesagt, schau mal, schau. Ihn interessierte der nicht. Der hat sich in der Möwenkacke da gewälzt. Das mag er immer sehr gerne. Danach muss ich ihn immer duschen. Ja, der hatte andere Gelüste in dem Moment. Und ich habe gedacht, ich habe es gar nicht so real. Also wenn ich es nicht zeigen kann, dann ist das im Prinzip, es ist zwar, also ich habe gedacht, das glaubt mir doch jetzt hier keiner. Das wäre das Motiv meines Lebens gewesen. Und ich hatte wirklich den Eindruck, ich hätte es nicht richtig erlebt, weil ich es nicht teilen konnte. Und ich merke das auch immer im Nymphenburger Park, bin da jeden Tag unterwegs und dann kommen immer die Touristen, die sind immer nur in dem vorderen Bereich, also es gibt wunderschöne Bereiche hinten, aber die haben nicht die Zeit dazu. Ja. Die machen ein kurzes Foto hier, ich war auch mal dort, und dann geht es auch schon wieder weiter zum Friedensengel oder wo auch immer sie sich, Hofbräuhaus als nächste Station. Also die Leute nehmen sich nicht mehr die Zeit und dokumentieren es, aber erleben es nicht mehr. Das sagt der Max Frisch, dabei sein ist nicht erleben, und das finde ich ein sehr kluger Spruch, der auch heute in der Zeit ganz wichtig ist. Also ich bin immer lieber dabei und ich versuche auch nicht, also gerade auf Sylt wird viel Alkohol getrunken, ich mache es immer nicht Mainstream. Ich versuche gar keinen Alkohol, also ich trinke sehr selten Alkohol überhaupt, aber einfach mal ohne Smartphone, ohne Alkohol in Sonnenuntergang zu gehen, also das ist schon total retro, ne? Aber irgendwie ganz cool. Man muss auch mal coole Sachen machen aus der Vergangenheit, ja, vielleicht gehöre ich auch schon der Generation an, aber man muss auch mal Mut zur Lücke haben. Ja, die Bilder guckt sich eh keiner mehr richtig an.
Das ist nämlich der Punkt, wenn ich denke, was ich auf meinem Smartphone Bilder habe, wo ich mir denke, muss ich wirklich allen Ernstes den Eiffelturm fotografieren? Ich meine, es gibt so viele Bilder davon und der sieht wirklich nicht anders aus, wenn ich den fotografiere. Ne?
So ist das, ja. Und also die alten Fotoalben, die ich noch mit Ecken eingeklebt habe, ne, die haben noch so einen richtigen historischen Wert. Währenddessen, ich weiß nicht, ob ich als alte Frau irgendwie nochmal mir diese gesamten Fotos da digital anschaue. Also Mut zur Lücke auch da. Ja. Weniger ist mehr, auch weniger posten, gerade eben mit den Likes. Also das ist, ich meine, Facebook oder alle Social Media haben natürlich, das ist das moderne Heroin auch ein Stück weit. Ne? So wird es genannt. Like ich dich, likest du mich, dann bin ich wertvoll. Und ich meine, ein Cappuccino mit einem Herzchen und Cantuccini oder sowas ist, ja, der Nutzen ist grenzwertig, wenn man es postet. Ne? Und man muss ja auch immer wieder gucken, wer hat geliked und wer hat, also auch bei WhatsApp, beim Status, also am besten gar nicht mehr, also diese Repetition, Miles macht das auch, ne? Drive, Repeat. Also immer Kundenbindungsprogramme.
Diese Autovermietung ist das, ja.
Ja, wie auch, ich habe ja über Payback gesprochen, auch diese Kundenbindungsprogramme. Also ich mache es ganz bewusst nicht, weil mein Datenabfluss mich so beeinflusst auch in meinen Kaufentscheidungen. Das läuft ja alles subkortikal. Also das merken wir eigentlich gar nicht. Ja. Ne? Ich bin immer für Freiheit. Freie Entscheidung und ich mag diese Bindung nicht und das muss man sich wirklich beschäftigen mit, damit man diese Karte im Zweifelsfall nicht im Portemonnaie hat.
Total, und dass man auch nicht in diesen Konsumrausch so reingetrieben wird.
Ne? Ja, genau.
Die gute Nachricht ist ja aber, wir können uns von dieser Bewertung unabhängig machen und lernen, uns selber auch positives Feedback zu geben. Das schreiben Sie ja auch.
Ja.
Wie geht das?
Naja, also ich glaube, das wird uns ein bisschen in die Wiege mitgelegt. Und für manche, die müssen das spät lernen, so wie ich mit dem Latein. Also es gibt Eltern, die sagen, du hast so eine 2 geschrieben, was hast du schon wieder falsch gemacht? Ja, oder die anderen sind hübscher als du, schau mal, wie du aussiehst. Mhm. Dann muss ich halt lernen, im Laufe des Lebens mit mir milde zu sprechen. Na, also ich bin vielleicht auch eher so ein insecure Overperformer. Ich war lange Zeit in der Unternehmensberatung, McKinsey und Co. Mhm. Da sind sehr viele insecure Overperformer. Ja, und ich musste auch im Laufe des Lebens erst lernen.
Also kurz übersetzen.
Unsichere Überperformer, also Leute, die immer lange Arbeitszeiten geben, haben ja. Und eigentlich aus einer Unsicherheit ja. heraus 1-0 und geradeaus marschieren. Mhm. Und dann geht man auch über seine eigenen Grenzen. Und ich habe jetzt also auch gelernt im Leben, darum habe ich meinen Zweitwohnsitz auf Sylt, also da bin ich meinem Herzen gefolgt, dass ich einfach auch Entscheidungen treffe, die manchmal ein bisschen irrational sind, mhm. aber dass ich gut zu mir spreche und gar nicht angewiesen bin, ne, auf das, was da draußen ist. Es gibt das Selbst. Steph sagt, wer bin ich? Und die Identität sagt, wie sehen mich die anderen? Und ideal ist es, wenn es übereinstimmt. Mhm. Und ich bin auch unabhängig oder autonom, wenn ich mich nicht ständig immer wieder im Referenzwert mit anderen matche, also dass ich eben in mir eine Ich-Stärke auch entwickle. Mhm. Und das ist, denke ich mal, ganz wichtig, dass man mit sich selber in so Zeiten, wo halt auch online sehr viel Mist und sehr viel Aggressivität stattfindet, dass man immer wieder auch positiv zu sich selber spricht, weil das kann einem keiner nehmen.
Also ein gutes Selbstwertgefühl genau. hilft einem da sehr, ne?
Ja, genau. Auch Selbstvertrauen, auch antrainieren, immer wieder auch positive Assoziationen haben und auch zum Beispiel sagen, hey, das hat jetzt nicht geklappt, aber mhm. das nächste Mal wird es besser werden. Ich habe eine Lessons learned daraus gemacht.
Die gesunde Mitte finden ist, glaube ich, ganz wichtig, ne? Dass man einfach sagt, okay, ich bin natürlich noch digital unterwegs, aber alles in Maßen, vielleicht auch mit Regeln, mit sage ich, ich bin jetzt eine halbe Stunde am Handy, dann lege ich es weg. Das ist nicht im Schlafzimmer, das ist nicht auf dem Sofa. Das sind, glaube ich, so Sachen, die jeder für sich so...
Dass ich meinen Partner erstmal guten Morgen sage, bevor ich das Smartphone in die Hand nehme.
Total,
so ja. So etwas, ja.
Aber das muss jeder für sich individuell so ein bisschen zurecht basteln wahrscheinlich, ne?
Ja, ja, also ich meine, sind ja viele Leute auch dran, auch manche eben, gerade eben diese vielen Möglichkeiten, die Biohacker-Szene, ne? Die versucht natürlich schon eben auch, sich in der Willensstärke zu trainieren, wenn sie ihre kalten Duschen machen oder eben den Bulletproof Coffee trinken oder sagen wir mal so Hacks, kleine Hacks machen, wo sie einfach auch ganz bewusst auf supernormative Stimuli in der Ernährung verzichten. Und ich glaube, das wäre zumindest ganz wichtig, dass wir da uns ein Stück weit trainieren und mit einem offenen Auge durch die Welt gehen.
Sie haben das vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, ADHS, das ist ja eine mentale Krankheit, ne? Die seit Jahren ansteigt. Man hat das Gefühl, es wird immer mehr, man hört es an jeder Ecke. Genau. Hat das auch was zu tun mit dieser digitalen Überreizung?
Ja, natürlich. Also aktuell ist es so in den Diagnostikkriterien, dass man es seit der Kindheit haben muss. Das ist aber, denke ich mal, so, das ist ein Politikum. Immer mehr Erwachsene stellen fest, dass die Aufmerksamkeit halt nicht mehr ausreicht, noch irgendwie einen Vortrag bis zum Ende zu hören oder in einer Veranstaltung wirklich aufmerksam zu sitzen, ohne das Smartphone in die Hand zu nehmen. So, das sind so Phänomene, die natürlich auch damit zu tun haben, wenn wir uns eben durch so Instagram oder so Reels scrollen. Wir werden ja wie sogartig angezogen und wir werden immer damit gefüttert, wo wir länger draufschauen. Ja, und das sind für mich Aufmerksamkeitsfragmentierungsmaschinen. TikTok ist zum Beispiel so etwas, da wird uns das Steuer aus der Hand genommen und unsere Lebenszeit, die wird monetarisiert. So, das ist nämlich nicht nur das Geld, sondern eben auch unsere Programmierung im Gehirn und natürlich versuchen Menschen, das so zu programmieren, dass sie daraus Geld machen können.
Wo ist denn da die Grenze? Weil man könnte ja auch sagen, dass es einfach, ich habe mich jetzt daran gewöhnt, diese kurzen Snippets zu konsumieren bei TikTok und deswegen fällt es mir jetzt schwer, ein Buch zu Ende zu lesen.
Zum Beispiel.
Aber so eine Gewohnheit kann man ja wieder relativ easy umprogrammieren, oder?
Das ist ja nicht gleich an die feste Gewohnheit. Es ist schlechte und gute Gewohnheit. Natürlich, unser Gehirn ist neuroplastisch. Kommt darauf an, wie alt wir sind auch. Ne? Also so ein Kind mit 10 oder ein junger Erwachsener mit 20 ist leichter umzuprogrammieren, wie meine Mutter mit 92, wenn die nicht um 11:30 Essen bekommt. Dann fehlt ihr das. So, ja, die ist schon in Autobahnen unterwegs.
Okay.
Und ja, es geht halt nicht so ganz einfach. Aber das sind natürlich gute Gewohnheiten, abends ein Buch in die Hand zu nehmen und da zu lesen. Das haben ja viele vor 20, 30 Jahren gemacht. Und heute ist so YouTube-Videos nochmal schnell zu konsumieren, irgendwas Lustiges zu sich anzuschauen, nochmal chillen mit dem Smartphone. Das ist einfache Kost. Das ist so ein bisschen wie bei McDonald's essen gehen. Da hat man das Fast-Food-Menü auch sofort fertig. Und wenn man rausgeht, fühlt man sich schon ein bisschen betrogen, finde ich. Ja. Man weiß, das richtig gute Essen war es nicht. Es hat zwar sehr gut geschmeckt. Und wenn man da immer wieder hingeht, dann muss man halt irgendwann auch mal das Messer in die Hand nehmen und einen Salat schnippeln oder mal ein Buch in die Hand nehmen. Und gerade eben, also ich meide das extrem. Also ich spiele gar nicht. Und ich versuche auch gar nicht, mich in diesen Tunnel hineinziehen zu lassen bei den Videos, weil da bin ich verloren. Also die sehen sofort, was interessiert mich. Und ich kriege noch ein lustigeres Katzenvideo und noch einen komischeren Witz vom Komiker, je nachdem, was das Interesse ist.
Ja. Gelee-Bananen, das sind ihre Köder, haben wir in ihrem Lebenslauf gehört. Das heißt, da haben sie eine Schwäche für?
Ja, das war bei uns. Wir hatten nur einen kleinen Krämer und da gab es eine Wundertüte. Und in dieser Wundertüte, die kriegte ich so einmal in der Woche oder kaufte mir die vom Taschengeld. Da war immer eine Gelee-Banane, die habe ich gefeiert. Da habe ich also erstmal die Schokolade abgeknabbert und dann habe ich sie trangiert und dann habe ich sie ganz langsam so gegessen. Genau. Jetzt, wenn man auf die Verpackung drauf schaut, ist da nur Mist drin. Ja, Gelee.
Aber sie haben ja gesagt, die Dosis macht das Gift.
Ja, ganz genau. Wenn ich mir die kaufe, habe ich so ein Fressflash. Das heißt, ich haue die Packung gleich weg. Also ich kann sagen, ich friere die mir ein oder so, es klappt nicht. Also ich kaufe sie mir gar nicht.
Ertappen Sie sich denn selbst dabei, trotz all Ihres großen Wissens, dass Sie noch geködert werden im Netz?
Ja, aber natürlich werde ich geködert. Also ich bin ja auch ein Mensch dieser Zeit. Und natürlich merke ich auch, gerade wenn es wieder irgendwo beim Essen nicht ganz geklappt hat, gerade wenn ich im Stress bin, dann greife ich auch mal zu den Lebkuchen oder zu den Gelee-Bananen. Ja, das sehr selten mittlerweile. Aber ich habe auch gemerkt, dass bestimmte Gewohnheiten halt auch sich wieder zurückentwickeln. Also ich habe Facebook rausgeknallt, gucke kaum noch in Facebook rein. Es war früher immer so ein Lückenfüller. Wenn nichts los war, habe ich mal bei Facebook gescrollt. Und seit 10 Jahren hat sich Facebook massiv verändert.
Ja.
Und das ist eigentlich ganz wichtig, immer wieder dran zu bleiben, sich nicht dazu zu verurteilen oder auch nicht ganz strikt zu sein. Es geht hier um die Grautöne und nicht um Schwarz oder Weiß.
Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle, auch Ihnen. Was würden Sie im 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Oh, da habe ich mich nicht vorbereitet.
Gut so.
Das ist gut. Ich würde das so sagen wie Max Frisch in der Biografie Ein Spiel. Mach alles so, wie du es gemacht hast, weil so war es schon richtig. Sonst wärst du nicht die Person, die du bist.
Da kann sie auch noch Max Frisch zitieren. Mensch, die Frau Melzer. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.